Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Dieses Mal geht es um Umbrüche im Leben einer Person, eines Gastes, den ich mal wieder hier mit im Podcast habe. Es geht um einen Menschen, der in seinem Leben vieles gemeistert und sich mehrfach neu erfunden hat. Und ich möchte natürlich von ihm wissen, wie er das gemacht hat und was er empfiehlt, was wir tun können, wenn wir genau in einer solchen Umbruchsituation sind. Wenn du uns dabei auch über die Schulter schauen möchtest, dann geh doch einfach mal auf meinen YouTube-Kanal, denn dieses Interview ist auch als Video verfügbar. Und jetzt bleib dran, gleich geht's los. Hallo, ich bin Sabine Votteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About führe ich immer Interviews mit ganz, ganz spannenden Gästen natürlich, die ja so ein bisschen aus ihrem Leben und ihren Erfahrungen erzählen. Und es geht in der Regel immer darum, dass wir Mut machen wollen, all denen, die vielleicht gerade in einer Umbruchphase sind, in einer Transition und man ja da in der Situation nicht so richtig weiß, wo es denn hingehen wird. Was einen sehr unsicher machen kann, aber viele Menschen erleben das, es gehört dazu. Und ich möchte hier Persönlichkeiten vorstellen, die daraus auch prima neue Entwicklungen gemacht haben. Und heute habe ich hier Richard Kahn als meinen Gast. Ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Richard.
Liebe Sabine, herzlichen Dank für die Einladung, der ich natürlich sehr gerne gefolgt bin.
Ja, sehr schön. Richard, vielleicht zum Einstieg, erzähl doch ganz knapp, wer du bist.
Also ich heiße Richard und bin 71. Ich bin sozusagen in meiner dritten Berufshalbzeit gelandet und ich habe einige Brüche hinter mir und vielleicht noch einige vor mir. Auf jeden Fall, ich glaube, das Leben ist nicht eindimensional und es ist bei mir sehr vieldimensional vorgekommen.
Okay, klingt schon mal sehr vielversprechend und sehr spannend. Richard, du bist ja unter anderem auch Speaker, also Redner. Du hältst leidenschaftlich gerne Vorträge. Du sprichst über Mut, du sprichst über Zuversicht, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Du sprichst über gelebte Erfahrung. Du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, kommen wir später auch noch drauf. Und du sprichst auch über Oldtimer.
Sowohl
hab ich
über,
jetzt gehört.
Sowohl jetzt. Über vierrädrige Oldtimer als auch über zweibeinige Oldtimer.
Ja, genau. Das war die Frage. Sind die eigentlich, sind es einfach nur alte Autos und Technik oder ist es auch Teil deiner Biografie?
Naja, erstens einmal bin ich ein Oldtimer. Nach jeder Definition. Auf der anderen Seite, Oldtimer-Autos waren also ewig lang mein Geschäftsfeld. Ich habe hier mit einer relativ großen Mannschaft Oldtimer restauriert, professionell. Und wir haben die in die ganze Welt exportiert. Mein größter Markt war Japan, so komisch das klingt. Mhm. Und irgendwann war ich alt. Und dann hat mich jemand aufmerksam gemacht und hat gesagt, du, Oldtimer im Englischen heißt ja nicht altes Auto, sondern alter Mensch. Das alte Auto im Englischen heißt Classic Car oder Vintage Car.
Stimmt.
Aber Oldtimer ist ein alter Mensch und darauf habe ich gesagt, wunderbar, ich habe mein nächstes Thema, weil alt bin ich, ich kann darüber reden, ich rede gern darüber und vor allem rede ich gern über das freudvolle Altern.
Okay, jetzt hast du mir ja vor kurzem erzählt, dass du auf einer Kreuzfahrt warst. Und zwar ziemlich lang und nicht in der Funktion oder der Position, der Situation eines Gastes, wie die meisten, sondern dass du auf diesem Schiff, auf dem Mein Schiff, auf einem Mein Schiff tatsächlich auch Vorträge gehalten hast. Und du hast mir gesagt, dass du selbst erstaunt warst, dass ausgerechnet der Oldtimer-Vortrag am besten ankam und am besten besucht war. Warum glaubst du, dass du ausgerechnet mit dem Thema einen Nerv getroffen hast?
Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Eines mag sein, dass auf einer Kreuzfahrt in der Regel natürlich eher ältere Leute sind, die es sich auch leisten können, die die Zeit haben dafür. Es waren hier vielleicht 20% jüngere Leute, und der Großteil so bei mir plus minus 10 Jahre wahrscheinlich. Und da gibt es eine durchaus viel höhere Affinität zum alten Auto als bei heute jungen Leuten. Der Oldtimer ist etwas, was emotional höchst positiv konnotiert ist. Und ich finde auch, der Oldtimer ist ein wunderbares Spielzeug. Kein Mensch braucht einen Oldtimer. Also es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, einen Oldtimer zu haben, aber es gibt ganz viel Unvernünftige. Und weiters natürlich auch, dass ich da einen Ruf habe, eine Expertise habe, weil ich mich einfach 30, 40 Jahre lang damit beschäftigt habe, vielleicht auch mit der relativ größten Leidenschaft darüber berichten konnte. Und das Thema, das ich auf der Kreuzfahrt gehalten habe, war noch dazu spannend. Es ging nämlich um das Fälschen von Oldtimern. Das ist ein Riesengeschäft, das kennt man kaum. Aber wenn du bedenkst, wie viel gefälschte Kunst in den Museen hängt, man spricht von 30% ungefähr, die nicht korrekt wäre. Bei Oldtimern ist es nicht ganz so viel, aber dennoch, es wird auf Teufel komm raus gefälscht beim Oldtimer, weil es um viel Geld geht.
Interessant. Könnte ich glatt auch einen Vortrag halten, obwohl ich jetzt gar nicht so Oldtimer-affin bin. Ja, du sprichst aber auch natürlich über andere Sachen. Du sprichst über zum Beispiel über Zuversicht, hast du mir gesagt. Und ich spreche ja ganz viel über Brüche im Leben. Und irgendwie gehört das zusammen, ja, weil ich finde, einen Bruch kann man nicht bewältigen, kann man nicht überstehen, wenn nicht irgendwann zumindest dann auch wieder so eine gewisse Zuversicht kommt. Und für dich sagst du, ist Zuversicht Hoffnung plus Handeln, wenn ich das richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, ne? Persönliche Frage, wann in deinem Leben hat genau die Kombination bei dir wirklich Entscheidendes gebracht, beziehungsweise wann wurde das auf die Probe gestellt?
Also ich würde sagen, mehrfach. Das erste Mal sicherlich, wie ich meine berufliche Richtung festgestellt habe oder gewusst habe, wo ich hingehe. Ich komme aus einer Juristenfamilie. Mein Vater hat gesagt, du kannst studieren, was du willst, aber es muss Jura sein. Also habe ich Jura studiert. Aber es war nicht wirklich meines. Also es war hinhaltender Widerstand. Und dann war es sicherlich der relativ große Bruch mit meinem Vater, wo ich gesagt habe, nein. Das ist es nicht. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Ich will weg aus dieser Geschichte. Und ich habe dann jahrelang mit meinem Vater ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis gehabt, weil er natürlich enttäuscht war. Keiner da, der seine Kanzlei übernimmt, etc. Also das war schon ein wirklich großer Bruch. Der nächste Bruch, nicht ganz so dramatisch war, ich war zuerst im Rennsport und dann war ich in der Konstruktion von Automobilen. G-Modell ist weiter ein Begriff. Und dann war der Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe die Sicherheit aufgegeben, gesagt, okay, ja, ich könnte hier als Konstrukteur weitermachen, aber nein, ich gehe ganz bewusst in die Selbstständigkeit. Und da war Zuversicht natürlich ein sehr großer Faktor. Hoffnung hilft da gar nichts, sondern du musst wirklich was tun. Der letzte richtig große Schritt war wahrscheinlich, wie ich krank geworden bin, so mit 45, schwer krank geworden bin und musste meine Firma schließen. Und das war sicherlich der entscheidende Moment dann, wo ich viel Zuversicht brauchte und wo der Schritt natürlich ein besonders großer war. Ja, und der allerletzte Schritt war jetzt wahrscheinlich, wie ich in das Rentenalter kam. Ich habe meinen, in Österreich heißt das Pensionsbescheid, auch wenn ich kein Beamter bin, einen Pensionsbescheid bekommen. Aber ich will ja noch weiterarbeiten. Ich will ja noch mindestens 20 Jahre weiterarbeiten. Und dann war eben die Frage, was tue ich? Wohin gehe ich damit? Mache ich das Gleiche wie bis dato? Restauriere ich Autos oder bin als Gutachter? Ich war jahrzehntelang als Gutachter unterwegs, weltweit. Oder mache ich etwas ganz anderes? Und das war eben der letzte Schritt, der letzte große Schritt, zu sagen, ich will in Zukunft vom Wort leben. Ich will Vorträge halten und Bücher schreiben.
Super spannender Lebenslauf. Ich möchte dann mal ein bisschen einhaken. Also der erste Bruch, okay, in jungen Jahren mit dem Vater, dann der Bruch, wo du sagst, der starke Bruch mit der Krankheit, wegen der Krankheit, beziehungsweise, nee, lass uns noch ein weiter vorne anfangen, als du dich selbstständig gemacht hast, weil viele, die mir zuhören oder die uns jetzt zuhören, die liebäugeln unter Umständen auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, allerdings in einem anderen Alters- oder Lebensabschnitt als du damals. Wie alt warst du, als du dich selbstständig gemacht hast?
26,
Ah ja,
27.
das kann man
Meine
eigentlich
Kunden
hören.
sind, glaube ich, deutlich älter, aber die Entscheidung ist die gleiche. Es ist nur möglicherweise die Sicherheit oder die
Richtig.
Unsicherheit eine größere. Ich war damals auch schon Familienvater.
Ach was.
Aber wenn du in späteren Jahren dich selbstständig machen willst, ist relativ oft natürlich der Druck, wenn du keinen Job findest, dann mache ich mich halt selbstständig.
Genau.
Weniger oft zu sagen, ich will von Haus aus selbstständig werden, weil dann hättest du es schon gemacht mit 50.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders,
Okay.
tatsächlich. Bei mir lief das ja auch anders. Ich habe es ja auch erst mit 49 gemacht. Und ich habe mir tatsächlich das früher nie vorstellen können. Und ich habe also Jobangebote gehabt. Es war bei mir nicht die
Okay.
Notlösung. Und von der Notlösung Selbstständigkeit als Plan B rate ich auch ausdrücklich ab, weil ich finde, das ist keine Notlösung. Da muss man sich nämlich ganz schön reinhängen. Und da brauchst du, wie du auch sagst, zum Beispiel ganz schön viel Zuversicht. Also da muss schon noch, finde ich, ein bisschen eine andere Motivation als nur jetzt, ja, weil nichts anderes mehr geht, dahinter stecken. Manche
Ein
haben
bisschen möchte
einfach.
ich widersprechen. Ein bisschen möchte ich widersprechen. Und zwar
Okay.
insofern, wenn jemand eine bestimmte Vorstellung von einem Job hat und zum Beispiel keinen Job gerade hat, selber rausgegangen oder rausgeworfen worden und dann sich lange bemüht und keinen Job findet, so kann eine Teilselbstständigkeit dich quasi über Wasser halten, nämlich sowohl mental als auch finanziell. Das heißt nicht, dass du dabei bleiben musst. Also daher ein leichter Widerspruch.
Ja, das ist richtig, da bin ich total bei dir. Genau. Aber das hast du sicherlich auch schon häufiger ja, durchdacht und auch gesehen, diese berühmt-berüchtigte Lebensmitte, wo auch die jetzt genau zu verorten ist, ja. Also so halt, wenn man so älter wird, dann passiert ja was, genauso wie auch in bestimmten Zeiten, in jüngeren Jahren, solche Brüche passieren, solche Transitionen, wie man sie nennt in der Entwicklungspsychologie. Das heißt, die Prioritäten verändern sich einfach. Man hat nicht mehr so, ja, es ist nicht mehr so wichtig, viel Geld zu verdienen und wahnsinnig Status aufzubauen. Es wird wichtiger, dass man was Sinnvolles tut, dass man was tut, was einen Impact hat, eine Wirkung erzielt, etc. Man möchte mehr Ausgleich, mehr Balance im Leben haben und so weiter und so fort, was natürlich schon alles damit zusammenhängt, dass das Ende näher rückt, dass es plötzlich im Blick ist, ne? Was vorher hat man ja meistens nicht so auf dem Schirm, dass ja das Leben irgendwann doch zu Ende geht. Und dann ändern sich die Prioritäten, ändert sich die Einstellung und auf einmal stellt man vielleicht fest, vielleicht wäre das Format einer Selbstständigkeit, ich nenne es immer, es ist eigentlich nur ein Format. Ich bringe meine Leistung in einem anderen Format, dass das vielleicht besser zu meinen Wünschen und zu meiner Vorstellung vom Leben passt. Und deshalb finde ich schon, man kann nicht. Also da möchte ich dir widersprechen. Man kann nicht sagen, wer sich mit 50 noch nicht selbstständig gemacht hat, der hat irgendwie ja Gründe, die ihn zwingen, weil sonst hätte er es ja schon viel früher gemacht. Das glaube ich nicht.
Bin bei dir, du hast vollkommen recht damit natürlich, jawohl.
Danke. Nichts anderes wollte ich. Nein,
Passt.
Unsinn. Nee, nee, wir verstehen uns eh. Gut, okay. Also dann die Selbstständigkeit. Dann kam der Bruch oder die schlimme Krankheit, aufgrund der du dann dein Geschäft ja, geschlossen hast. Magst du dazu ein bisschen mehr erzählen, was sich da bewegt hat? Warum musstest du schließen und wie sah damals die Situation und vor allem dein Blick auf die Zukunft aus?
Das ist vielleicht ganz kurz zu meiner Krankheit. Ich habe kein Problem damit. Ich hatte ein Krebsleiden mit 45 bekommen. Und da kannst du drei Möglichkeiten damit umzugehen. Die eine Variante ist zu sagen, warum ich, Katastrophe, das große Leiden, die große Anklage an die Welt. Die zweite Variante ist, du negierst es und sagst, trifft mich nicht, wird vorbeigehen, du arbeitest es nieder. Und die dritte Variante ist die, die ich gewählt habe. Ich sehe es als Aufgabe, als Managementaufgabe. Ich habe damit einfach zu tun. Ich bin Techniker von der Einstellung her. Ich habe Listen geschrieben. Ich habe dieselben 25 Fragen, glaube ich, fünf Ärzten gestellt. Alle Varianten und habe dann daraus meinen Schluss gezogen. Der Schluss hat geheißen, radikale Änderung. Ich hatte vorher über 20 Jahre lang 80 Stunden die Woche gearbeitet, bin in 7 Tagen um die Welt geflogen und so weiter. Also den ganzen Zinnober, den man halt macht, so in der Rush-Hour des Lebens.
Ja, genau.
Geil war's. Es war richtig super. Aber es war zu viel. Und der liebe Gott hat gesagt, stopp. Und irgendein Arzt hat gesagt, du hast das Glück. Andere kriegen keine Warnung, fallen um und sind tot. Du kannst reagieren. Und ich habe reagiert. Und dann war die Frage natürlich, was mache ich damit? Ich hatte 15 Mitarbeiter in der Restauration, Oldtimer-Restauration. Und jeder, der sich mit Oldtimern auskennt, weiß, ein zerlegter Oldtimer ist nichts wert. Und wenn das Auto vorher 1 Million wert war und die Teile liegen vor mir, ist es nur mehr 100.000 wert. Und das war natürlich ein echtes Drama. Das war also keine normale Produktion, die man einfach einstellen kann, sondern es war dann die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe meine 10 größten Kunden verständigt, habe sie angeschrieben, habe gesagt, liebe Leute, ich habe ein Krebsleiden, ich werde meine Firma einstellen. Und die Rückmeldung war herzergreifend. 9 von 10 haben geschrieben, danke vielmals dir für die Information und bitte kannst du das Auto irgendwie fertig machen, kannst du irgendwas organisieren? Off Limits, egal was es kostet, egal wie lange es dauert. Daraufhin habe ich zurückgeschrieben, hättet ihr mir das nicht früher sagen können, dann hätte ich mir vielleicht viel erspart. Aber wir haben es fertig, wir haben es geschafft. Und das Entscheidende war für mich meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen. Weil, so wie du weißt in einem Job, es geht bergab oder es wird geschlossen oder irgendetwas passiert, dann musst du dich oder dann automatisch willst du dich umorientieren. Die Leute haben Verpflichtungen, haben Familie, haben Leasingraten, haben alles mögliche, Kinder in der Schule und sagen, was passiert jetzt hier mit mir? Und in der Regel ist es ja so, dass der Unternehmer oder das Unternehmen sehr intransparent agiert, weil sie es auch noch nicht selber wissen. Und ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe einen proaktiven Weg gewählt. Ich habe gesagt, liebe Mitarbeiter, helft mir, das Ganze fertig zu machen und ich beschaffe euch die Jobs. Ich beschaffe sie für euch. Und ich habe für jeden meiner Mitarbeiter einen Job beschafft. Sie wurden mir fast aus der Hand gerissen, weil das waren also wirklich Künstler. Höchst qualifizierte Handwerker. Und ich habe aber den neuen Chefs von ihnen gesagt, den bekommst du in 3 Monaten und den bekommst du in 6 Monaten. Und der muss noch 9 Monate bei mir bleiben, damit wir einfach diese Dinge fertig machen können. Und damit haben wir eine Win-Win-Win-Situation gehabt. Ich konnte meine Kunden zufriedenstellen, was für meinen weiteren Verlauf und für mein weiteres Leben sehr, sehr wichtig war. Außerdem wollte ich mich in den Spiegel schauen. Ich wollte niemanden überlassen dabei, auch wenn ich krank geworden bin. Meine Mitarbeiter haben zu Hause sagen können, ich habe den Job, da hier steht schwarz auf weiß, ich kann ihn dann und dann antreten, das sind die Konditionen, ich brauche mich jetzt nicht auf die Arbeitssuche konzentrieren. Und die Firma, die diesen neuen Mitarbeiter bekommen hat, sagt, fein, wir kriegen den, aber eben nicht gleich, wir können uns darauf einstellen, der kommt dann und dann. Und so habe ich es geschafft, die Firma innerhalb von 1,5 Jahren, nennen wir es, runterzufahren, gen Null. Und habe ein paar wunderbare Mitarbeiter gehabt, die bis zum Schluss mir die Treue gehalten haben. Und 2 davon sind dann selbstständig geworden und einer wurde mein Nachfolger. Also es hat sich daraus eine sehr gute Position ergeben. Also man kann sagen, die Krise als Chance. Es war also wirklich, es war existenziell, sowohl körperlich als auch ökonomisch, weil ich hätte pleite machen müssen. Bei den zerlegten Autos und die Leute hätten mich niederklagen können bis zum geht nicht mehr. Und so bin ich mit einem blauen Auge auch wirtschaftlich ausgestiegen und habe es korrekt niederfahren können.
Sehr starke Geschichte. Was glaubst du, wie sich dein Leben weiterentwickelt hätte, wenn das mit der Krebserkrankung nicht passiert wäre?
Das ist eine gute Frage, die ich mir eigentlich nie gestellt habe, weil es war also eine herrliche Zeit. Ich bin bei Königs ein- und ausgegangen. Ich war bei Hinz und Kunz und Wichtig und in Hollywood. Klingt jetzt alles blöd, aber das war einfach mit diesen alten
Ja,
Autos so.
natürlich, ja.
Es war eine herrliche Geschichte. Ich habe meine Kinder nicht wirklich wachsen gesehen, was schon negativ war. Meine Frau hat mir zum Glück den Rücken freigehalten und so eine wunderbare Geschichte. Ohne meine Frau wäre das sicherlich nie so gegangen. Wir haben auch sehr unterschiedliche Berufswege bis heute. Das heißt, wir machen Dinge gemeinsam, aber wir machen sehr viele Dinge auch allein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, kaum ein Paar heiratet sich 24/7. Weil wenn du dann in Rente gehst, Katastrophe. Was machst du den ganzen Tag da? Hast nichts Besseres zu tun. Oder ähnliches. Also das hat sich dann auch fortgesetzt. Ich werde mal drüber nachdenken, wohin mein Leben verlaufen wäre, wenn ich diese Warnung nicht gekriegt hätte. Wahrscheinlich hätte es mich irgendwo aufgestellt. Also
Dachte ich
irgendwo
auch,
hätte es mich
irgendwie
der
anders
Würfel,
zerrissen,
hätte es
wahrscheinlich.
mich woanders zerrissen. Also 80 Stunden die Woche über fast 25 Jahre hindurch war schon an der Belastungsgrenze.
Ja, genau. Und das ist ja oft auch so, finde ich, oder sehe ich, wenn man, also es gibt natürlich auch die schlimmen Fälle, wo die Leute dann krank werden, wo sie Burnout kriegen und so weiter, und außer Gefecht gesetzt werden, aber auch eben, wo es vermeintlich von außen kommt, ne, dieser Cut, dieser Bruch, dass man zum Beispiel gekündigt wird und dann womöglich auch noch mit 50 oder älter, und dann im Jammertal sitzt, und vielleicht zunächst mal auch Schwierigkeiten hat, wieder einen Job zu finden. Aber ganz oft, wenn man mit den Leuten dann mal in die Reflexion geht, kommt eigentlich raus, dass das oft schon höchste Zeit war. Also, dass die Leute selbst schon eigentlich am Limit oder drüber waren und dass man im Nachgang natürlich nicht in der akuten, schmerzhaften Situation, aber dass man im Nachgang dann doch sehen kann, ja, wahrscheinlich, ich sage immer, ich habe den Schüttler gebraucht. Anders habe ich es einfach nicht kapiert, ne? Also ich glaube, dass das schon häufig vorkommt. Würdest du das bestätigen oder ist
Ja,
das wieder ein Punkt, wo du
würde
mir
auch sagen,
widersprichst?
ich würde sogar noch weitergehen, nämlich zur Krankheit hingehen und sagen, es kommt im Kopf und es geht im
Aha.
Kopf.
Aha. Ja. Wow. Sehr, sehr reif. Damals schon mit 40. Okay, und dann, was hast du denn dann gemacht? Oldtimer weg, Autos
Naja,
weg, wieder gesund geworden, nehme ich an.
es ist irgendwie, es wiederholt sich bei mir. Ein Teil meiner Vita war, ich war einmal Fahrlehrer in einer Rennfahrschule. Und ich wollte Rennfahrer werden. Ich war aber immer so ein, zwei Zehntel Sekunden langsamer auf die Runde als die anderen, also wahrscheinlich war ich zu feig. Dann habe ich die Seiten gewechselt. Ich wurde Fahrlehrer in der Rennfahrerschule. Und das Gleiche ist mir jetzt wieder passiert, dann damit. Ich habe also nicht mehr Oldtimer restauriert, sondern ich habe meine Firma eben runtergefahren und ich wurde Gutachter. Gutachter bei Gericht und für Versicherungen und sehr viel für Kunden und zwar sehr oft auch für dieselben Kunden, die ich vorher hatte, die ich ja nicht übergelassen habe, sondern die ja gesagt haben, super, war alles gut. Und ich bin dann für diese Kunden weltweit bis heute unterwegs, wenn auch jetzt sehr reduziert. Mit meinen Kenntnissen zu alten Autos, weil ich habe ja als Restaurator mit meinen Mitarbeitern sicher jeden Fehler mindestens einmal gemacht. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich zum Beispiel Restaurationen begleite, das klingt jetzt auch sehr snobbisch, aber wenn jemand um 100.000 Euro ein Auto restaurieren lässt, dann ist er gut beraten, wenn er jemanden hat, der für ihn sowas wie eine Bauaufsicht macht. Denn wenn du ein Haus baust, dann schaust du auch, dass du eine
Natürlich.
Bauaufsicht hast, einen Architekten oder ähnliches. Und der Markt für alte Autos ist riesig, muss man dazu sagen. Es ist ein Multimilliardenmarkt. Und ich habe mir einen Ruf aufgebaut. Ich habe ein Buch auch geschrieben, heißt Passion Oldtimer, war in kürzester Zeit ausverkauft. Ich bin also quasi als Bestseller-Autor dort eingestiegen. Wo es darum geht, was ist denn Oldtimer und was kannst du damit machen? Das hat nichts zu tun mit einer bestimmten Marke, mit PS und Type etc. Und ich habe also dann, ich glaube, 800 Gutachten ungefähr gemacht. Also ich war sehr viel unterwegs, sowohl bei Gericht, habe auch andere Gutachter ausgebildet. Und bis vor ein, zwei Jahren, jetzt habe ich es stark reduziert, jetzt mache ich vielleicht noch zwei Gutachten im Monat oder so. Aber vorher habe ich halt drei in der Woche gemacht. Und gleichzeitig bin ich wieder auf die Uni gegangen. Habe wieder studiert, habe zwei Master gemacht, hat herrlich, es war einfach, auch das war grandios, weil wenn du mit 18 studierst oder mit 20, dann, naja, dann gehst du halt dorthin, weil du einen Titel haben willst, weil du einen Abschluss haben willst oder weil die Eltern wollen oder warum auch immer. Jetzt, mit 50, ha, ich wollte von diesen Vortragenden alles wissen. Die haben wir ausgezuzelt bis zum nicht geht nicht mehr. Und die sind am Abend erschöpft nach Hause gegangen. Also das war schon ein Riesenvorteil. Ich habe dann daraus auch zwei Masterthesen geschrieben. Dann kamen Verlage daher und sagten, wir machen ein Buch daraus. Wunderbar. Also ich habe das mit großem Ernst gemacht und bin dann eigentlich durch die Schreiberei, ich habe auch viel Radio gemacht in dieser Zeit, In dieser Zeit bin ich dann eben hingekommen dazu zu sagen, ja, Schreiben liegt mir. Ich mache das sehr gerne und ich rede gern, wie du hörst. Also warum nicht die beiden Dinge kombinieren?
Ah, okay. Also es ist dann praktisch auch aus dem Tun, aus der Erfahrung und aus dem Spüren, wie geht es mir eigentlich damit und womit geht es mir gut und was macht mir Spaß, daraus ist dann praktisch die nächste Phase entstanden, ne?
Ja, ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, der Appetit kommt mit dem Essen.
Ja, sehr gut.
Und das Gleiche würde ich sagen, die Zuversicht kommt aus dem Tun.
Unbedingt. Zuerst das Tun, das sehe ich auch so.
Machen, machen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich von einem meiner berühmtesten Rennfahrlehrer kennengelernt. Ich trainiere so einmal im Jahr, mit Rennautos zu fahren, einfach um die Reflexe zu erhalten. Und da hat mich irgendein Rallye-Weltmeister mal trainiert und ich bin viel zu schnell in die Kurve gefahren im Winter. Und ich will also bremsen und er schreit mich an, du musst dran glauben. Und das war's. Ich bin viel zu schnell in die Kurve hinein und ich bin aus der Kurve rausgekommen. Es hat mich nicht hinausgeworfen, weil ich daran geglaubt habe. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Unser Unbewusstes und der Unterbewusstes kann viel mehr, als wir glauben. Viel, viel, viel mehr. Du musst es nur zulassen. Du musst daran glauben, so, es wird schon gut gehen. Und wenn du natürlich auch eine bestimmte Kenntnis dazu hast und Fähigkeit und dir das erarbeitet hast, dann lass dein Unterbewusstsein arbeiten. Es ist meines Erachtens auch eines der wichtigsten und am meisten unterschätzten Management-Tools.
Das
Weil
ist
der Unternehmer glaubt immer, er trifft rationelle oder rationale Entscheidungen. Vergiss es.
sehe ich.
80% der Entscheidungen des Unternehmers und des Managers sind Bauchentscheidungen. Aber du musst vorher, musst du dich damit beschäftigen, du
Du
musst
musst
es
vorher
vorher
die
durchdenken.
Fakten
Du
geklärt
brauchst die
haben.
Zahlen und die Fakten, aber die
Genau.
Entscheidung selber ist eine reine Bauchentscheidung. Alles andere ist Schmafu.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und trotzdem hängen wir immer so im Verstand und in den Zahlen, Daten, Fakten fest. Also viele Menschen, gerade die halt auch aus langjährigen Karrieren in Corporate-Unternehmen und so weiter kommen, in großen Unternehmen, in Konzernen, Positionen, die sie da bekleidet haben, die finden ganz, ganz, ganz schwer Zugang zur Intuition, zum Gefühl, na, zum Bauch. Da scheinst du jetzt schon ziemlich früh einen ganz guten Zugang gehabt zu haben, weil du auch, also ich bewundere das, diese klare Entscheidung dann nach dieser Krebsdiagnose, wo du ja wirklich dein Leben und auch natürlich das Leben deiner Familie ein Stück weit komplett auf den Kopf gestellt hast. Wie war denn das damals bei denen? Also haben die das verstanden? Haben die dich von Anfang an unterstützt oder gab es da auch im Bekanntenkreis vielleicht Leute, die gesagt haben, um Himmels Willen, was macht dann jetzt?
Also, das Erste, was mir einfällt, ist, wenn du eine solche Diagnose hast, bist du sehr allein. Da kann dir niemand helfen. Niemand. Du musst damit zurechtkommen, weil du musst die Entscheidungen fällen. Und du kannst versuchen, natürlich oder du musst sogar versuchen, dein Umfeld mit einzubeziehen. Aber erwarte nicht, dass dein Umfeld dir deine Entscheidungen abnimmt. Und auch hier habe ich natürlich lange mit meiner Frau gesprochen, als Beispiel. Und es war klar, sie kann mir nicht helfen. Sie kann mir den Rücken frei halten. Sie kann mir Dinge abnehmen. Aber die echte Entscheidung, zum Beispiel eben mein Lebenswerk zu schließen oder mich so operieren zu lassen, das kann sie nicht abnehmen. Ich habe das Riesenglück gehabt in meinem Leben. Ich habe einen Freund, den treffe ich täglich. Seit 50 Jahren. Wann immer wir in derselben Stadt sind. Und wir sind ungefähr beide gleich alt und waren beide kleine Unternehmer und hatten den Riesenvorteil, dass wir uns permanent austauschen können darüber. Einfach du, was hast du für Personalprobleme? Was ist mit dem Gesetz und was ist mit dem? Also lauter solche Dinge. Das ist wichtig. Das machen wir täglich. Eine halbe Stunde lang sitzen wir zusammen. Und ich hatte zwei Mentoren in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, auch, du brauchst einen Mentor. Du brauchst zumindest eine Person, die an dich glaubt. Dann wirst du es können. Ganz egal was. Such
Genau.
dir das. Notfalls unternehm alles dafür, dass du diese eine Person hast. Wenn du mehr hast, ist noch besser. Und ich habe natürlich diese Geschichte mit meinen Mentoren besprochen. Einer davon war nachher in derselben Situation ein paar Jahre später. Obwohl er 10 Jahre älter war als ich. Beide waren, ein paar, ich glaube, 10, 15 Jahre älter als ich. Und habe mir hier die Information geholt, nicht weil sie hätten entscheiden können. Aber wenn du eine solche oder so dramatische Entscheidungen treffen musst oder in so dramatische Situation bist, gekündigt zum Beispiel, dann ist es gut, wenn du ein Vis-à-vis hast, mit der oder dem du das reflektieren kannst, weil du ja allein beim drüber reden auf die Lösung drauf kommst.
Ja, und weil du selbst natürlich viel zu sehr verfangen bist in der Situation und natürlich auch dann in den Emotionen, die dann nicht ausbleiben, ne? In so einer
Eins ist, glaube
schwierigen
ich, noch
Situation.
wichtig. Wenn du in so einer Situation bist, egal wie groß die Krise ist, so tendieren wir dazu, in einen gedanklichen Loop zu kommen.
Ja.
Es dreht sich immer im Kreis wieder. Aber du kannst es wegdenken. Es geht. Das ist genauso wie mit der Zuversicht. Du kannst es wegdenken. Das heißt, wann immer dieser Gedanke kommt, schiebst du ihn weg und denkst an etwas anderes oder sagst, vergiss es, du Trottel, das ist ja nicht klug. Aber du kannst, wenn du das trainierst, aus diesem Loop herauskommen und nur dann wirst du eine Lösung finden.
Genau, absolut. Und da hilft eben auch oft dann das Handeln. Und das sind erste Schritte so wichtig und das ist oft gar nicht wichtig, in welche Richtung. Hauptsache, du gehst mal irgendwo anders hin. Du
Apropos
veränderst
gehen,
die
entschuldige, wenn ich
Position.
unhöflich bin und unterbreche. Schon bei Sokrates war das ganz wichtig. Walk and talk. Er hat es zwar nicht, natürlich auf Griechisch gesagt und nicht auf Englisch, aber gehen.
Ja.
Auch heute, wenn ich mit meinem Steuerberater ein Problem löse, sage ich, gehen wir. Ich will nicht dort sitzen, sondern in der Bewegung ist offensichtlich dein Hirn wesentlich klüger, als wenn du sitzt.
Ja, guter Punkt, guter Tipp. So, also wenn man sich jetzt so dein Leben anschaut, man denkt zuerst, ja, also das mit dem Gutachter und so, das ist ja schlüssig nachvollziehbar, ne? Da konntest du ja auch auf die gleichen Kunden teilweise zurückgreifen, was natürlich super praktisch ist, wenn du die Kundenbasis schon hast, die dann auch schon, wo du auch schon eine große Glaubwürdigkeit besitzt. Und dann kam es dann letzten Endes erstmal zum Schreiben und dann zum Sprechen. Was am Anfang vielleicht, wenn man jetzt deinen Lebenslauf zum Beispiel auf LinkedIn anschaut, so ein bisschen, also ein paar Fragezeichen vielleicht auslöst, sieht ja dann insgesamt von der Geschichte her sehr schlüssig aus, ja. Weil es hat sich ja immer eines zum anderen gegeben. Würdest du das auch so bewerten? Würdest du sagen, also ich sage immer, das Leben, wenn man es laufen lässt und wenn man offen ist für die Gelegenheiten, die des Weges kommen, und das nicht gleich wegdenkt und sagt, na, also Bücher schreiben, das mache ich jetzt nicht auch noch zum Beispiel, dass dann diese Geschichten halt möglich sind, die uns dann im Endeffekt eigentlich zu einer total reichhaltigen und wertvollen, ja, Gesamtausgabe machen. So möchte ich es fast sagen.
Ihr könnt jetzt wieder ein bisschen flapsig sagen, es gibt keine Zufälle. Es
Ja,
gibt nur Dinge, die einem zufallen.
sagt man ja.
Und auch hier, oder ein anderes Wort, Glück ist eine Entscheidung. Daher, oder das Gleiche ist, glaube ich, mit dem Altern. Wir können nicht verhindern, älter zu werden. Aber wie wir altern,
Ja,
das ist unsere Entscheidung. Und
absolut.
das, glaube ich, so als Klammer, lass uns entscheidungsfähig bleiben. Lass uns nicht treiben von irgendwelchen Dingen, sondern geh bestimmte Dinge aktiv an, sei kein Getriebener, sondern okay, ich probiere es halt. Und wenn nicht, und das habe ich mir auch sehr verinnerlicht, nur wenn der nicht funktioniert hat, dann habe ich wenigstens gelernt, dass er nicht geht. Dann habe ich einen anderen Weg. Und es gibt immer irgendeinen Weg. Freilich,
Ja.
das ist jetzt übertrieben. Du kannst, ich weiß nicht, durch einen Unfall, durch was auch immer, in einer absolut dramatischen Situation sein, wo du wahrscheinlich fast keine Wahl hast. Und das Gleiche passiert auch irgendwann mit unserem Ende. Aber auch hier sage ich, wenn ich gehen muss, dann will ich hoffentlich auch gehen. Und wenn ich gehen will, dann soll man mich auch gehen lassen.
Das ist auch ein sehr guter Spruch. Mensch, du haust ja eine Weisheit nach der anderen raus, Richard.
Bin alt genug dafür.
Genau, ein weiser alter Mann sozusagen, wenn ich das so sagen darf. Aber das sieht man dir wirklich überhaupt gar nicht an. Also die Weisheit selbstverständlich schon. Ich meinte
Das
jetzt, dass man
Alter.
das
Ja,
Alter
danke für den
nicht
Weisen.
ansieht.
Ich habe schon verstanden.
Nee, aber genau, das Alter ist ja nochmal so ein anderes Thema. Ich sehe halt auch, man sagt ja so, ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. Kann man so sagen? Ich sage, man ist so alt, wie man sich denkt. Weil, wie du schon sagtest, wir haben da eine wahnsinnige Macht in den Händen mit diesen Gedanken und eben auch, was wir aus den Situationen, die halt einfach nur Situationen sind, wir werden halt älter, Wasser aus Bums, das ist halt so. Ja, aber wie wir damit umgehen, das ist ja nach wie vor unsere Entscheidung. Und ob wir uns dann da als, ja, klingt vielleicht ein bisschen böse, aber als Opfer sehen. Oh Gott, und mich will keiner mehr und die bösen Firmen stellen keinen über 50 mehr ein und dies und das. Oder ob ich sage, na, das wollen wir ja schon mal sehen. Und ich bin ja nicht, obwohl ich schon so alt bin, immer noch pfenniggut, sondern gerade weil ich so alt bin. Also ich muss einfach also ich finde sowieso ganz oft im Leben und wenn man vor Problemen steht, man muss gar nichts, aber sollte man einfach mal die Perspektive wechseln. Weil man kann alles von mehreren Seiten sehen, ja. Und ich sage immer, who am I, dass ich glaube, dass meine Seite jetzt ausgerechnet die ist, die die Welt in ihrer Gänze und Richtigkeit darstellt. Wahrscheinlich nicht, weil dann wäre ich allwissend. Also ich glaube wirklich, du hast da also auf jeden Fall einen Punkt mit dieser, mit Denken, da den eigenen Gedanken und auch der eigenen Einstellung zu Themen. Das ist super relevant. So kann man sich sein Leben halt leichter oder auch schwer machen. Ja.
Also mir fallen ein paar Dinge dazu ein. Fangen wir hinten an. Wenn du mit Menschen oder einer Umgebung zu tun hast, die eine ganz andere Sicht auf die Welt haben, auf ein Problem, auf eine Arbeit etc., hat irgendjemand einmal gesagt, zieh die Schuhe des anderen an. Gut, und zwar auch wörtlich, wenn das geht. Einfach einmal in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und plötzlich schaut die Welt ganz anders aus. Also der Standort bestimmt den Standpunkt.
Ja, absolut.
Das zweite, Opferrolle. Wir sind halt in einer seltsamen Situation. Auf der einen Seite sind wir in einer Welt lauter Ichlinge. Ich bin so viel wichtig. Ich bin der Mittelpunkt der Erde. Ich habe mir oft überlegt, warum ist denn das so gekommen? Wahrscheinlich auch, weil wir über die letzten Jahrzehnte immer wieder dorthin gebracht worden sind. Du bist wichtig, weil ich so viel wert bin. Die Nabelschau des Einzelnen wurde irgendwann einmal immer größer und größer und das hat das Ich viel größer gemacht als das Wir. Finde ich schrecklich. Das ist die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, wir sind heute in einer Welt, wo sich alle empören. Ununterbrochen wird. Schau an die sozialen Medien. Ich merke selber, wenn ich einen Post loslasse, wo ich mich über etwas empöre, habe ich 30, 40, 60.000 Klicks. Ja klar, wir empören uns und ich sage, vergiss doch diesen Zinnober. Das ist vollkommen sinnlos. Du kannst es ja auch nicht ändern. Klar, wir wollen natürlich schlechte Nachrichten hören, wir wollen Blut sehen, wir wollen alles Mögliche. Aber also diese Empörungskultur, die wir haben, ist eine Katastrophe und durch die sozialen Medien massiv, durch diese Ping-Pong-Geschichte stärker geworden. Aber der ganz wichtige Punkt, wo ich hin wollte, ist die Opferrolle. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, ich meine, es ist, glaube ich, mein achtes Buch jetzt, und zwar über Frauen. Ich habe ein Buch über Frauen geschrieben und alle haben gesagt, bist deppert? Was willst du ein Buch über Frauen schreiben? Noch dazu womöglich ein Ratgeberbuch. Jawohl, ich habe ein Ratgeberbuch geschrieben, aber ich habe mir natürlich Frauen geholt, die mir geholfen haben. Die Ratschläge kommen auch nicht von mir, sondern sie kommen von Frauen. Ich habe sie im Prinzip nur gesammelt. Ich habe zwei wunderbare Co-Autorinnen von Erfolgreif, die haben eine Plattform. Bettina und Sabine, grandiose Geschichten und haben mir Geschichten von betroffenen Frauen geholt. Das Buch heißt Frau fitfähig 50 plus. Ich habe alles, was der Job braucht, nur nicht das Alter. Und das war mir wichtig, dass Frauen, betroffene Frauen in dieser Situation mir sagen, es geht mir so. Das ist meine Welt. Und meine Frage war dann höchstens, warum? Und was tust du dagegen? So, und jetzt sind wir wieder bei der Opferrolle. Die Opferrolle ist die zurzeit dümmste Rolle, die du einnehmen kannst. Aber sie entschuldigt ja alles. Oh, ich kann gar nichts dafür. Die böse, böse, weiße, vor allem die bösen, weißen, alten Männer, die das Ganze verursacht haben. Und ich sage ja, wenn sie so böse sind, dann musst du sie mit ins Boot holen, damit wir was verändern können. Also, Opferrolle ist Unsinn. Du musst und du kannst immer aus dieser Rolle herauskommen. Aber es liegt wiederum nur bei dir und nicht bei den anderen.
Ja, da hast du absolut recht. Das sehe ich total genauso. Danke, danke, dass du diesen Punkt hier machst. Genau, auf dein Buch wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen. Das ist ja sehr aktuell. Ich glaube, das ist erst seit Oktober raus,
Ja,
ne,
ganz frisch.
erhältlich. Frau, sag nochmal, fit, fake, 50 plus, gell? So heißt
Genau.
es. Genau. Sehr interessant. Da magst du vielleicht noch mal ein, zwei ja, Worte sagen, was es da in diesem Buch geht und für wen dieses Buch interessant, besonders interessant sein kann.
Also im Endeffekt würde ich sagen, habe ich das Buch für Männer geschrieben.
Sehr gut, ja, genau. Die Bösen, die es verursachen und die sich ändern müssen, oder? Damit die Opferfrauen sich nicht ändern müssen.
Wie immer braucht es beide Seiten dazu, wie in jeder Beziehung. Aber ich konzidiere schon, dass Männer schuld sind an dieser Situation, weil sie ja auch heute an entscheidenden Hebeln sitzen in der
Ja.
Regel. Allerdings muss ich auch sagen, liebe Frauen, ihr könnt etwas tun. Und ihr Frauen könnt unheimlich viel tun. Nimm her die Suffragetten. Die Suffragetten haben in England das weibliche Wahlrecht erkämpft, indem sie auf die Straße gegangen sind, indem sie richtig ihre Männer unter Druck gesetzt haben, alles Mögliche. Und darum, das ist der Sukkus meines Buches, heißt, Frauen, werdet laut. Geht auf die Straße, ich gehe mit. Solidarisiert euch. Frauen, und das ist, glaube ich, wirklich ein Vorwurf an Frauen, Frauen tun sich beim Solidarisieren viel schwerer als Männer. Warum, weiß ich nicht. Aber meine Botschaft ist, macht doch was in diese Richtung, weil die Öffentlichkeit oder auch sei es die Politik oder die Entscheider, die können nicht an euch vorbei, wenn ihr laut werdet. Aber wenn die Einzelne leise leidet, dann hat kein Mensch was davon. Und das ist also die Botschaft, nämlich sowohl an die Organisationen und die Unternehmen und zu sagen, passt auf, ihr habt hier einen ungehobenen Schatz. Ihr habt hier Frauen, die haben eine unheimliche Erfahrung mit 45, 50. Die haben eine Weisheit, ein Wissen, ökonomisches Gespür. Die haben Managementaufgaben, sonst könnten sie eine fünfköpfige Familie nicht durchbringen. Allerdings haben sie manchmal sehr unrealistische Vorstellungen, was der Markt hergibt. Und wenn die Frau sagt, ich will das Gleiche verdienen wie meine Kollegin, die 30 Jahre gearbeitet hat, sage ich, verzeih, das spielt es nicht. Es gibt aber viele unterstützende Meinungen, die sagen, liebe Frau, du musst das verlangen, sonst macht man uns quasi kleiner, als wir sind. Das verzeih, das glaube ich nicht. Aber Frauen haben Fähigkeiten, die jedes Unternehmen dringend braucht.
Absolut,
Und es
ja.
gibt hier auch herrliche Beispiele, nämlich wissenschaftlich belegte Beispiele, dass gemischte Teams viel besser funktionieren als singelgeschlechtliche Teams, egal welche. Daher nehmt diese Frauen auf. Frauen, habt realistische Vorstellungen und ich weiß, dass ich damit ein bisschen anecke. Ich sage, liebe Frau, ihr müsst euch verkaufen. Ihr müsst euch darstellen können. Weil wenn ihr nur sagt, naja, wenn die Englisch-Dolmetscherin gefragt wird, ob sie einen englischen Vortrag halten kann, und sie sagt, naja, ich weiß nicht, da muss ich noch ein bisschen üben, und gleichzeitig wird ich weiß nicht, irgendjemand gefragt, der gerade ein Schulenglisch gelernt hat, ob er einen englischen Vortrag hält, sagt der Mann sofort, selbstverständlich, mache ich. So. Traut euch das zu, geht hin und sagt, ich will, ich kann, ich habe. Habt realistische Vorstellungen und werdet laut.
Fast schon ein Abschlusswort. Möchte aber trotzdem hier nochmal einhaken. Thema Alter und kleiner werdende Chancen, Ü50 im Arbeitsmarkt, das trifft nicht nur Frauen und mir hören natürlich auch Männer zu. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Buch auch den Männern empfehlen willst, aber natürlich haben wir auch diese Diskriminierung nach wie vor, gerade auch in großen Unternehmen. Und wir sind halt leider nach wie vor die meisten so sozialisiert, dass die Frauen halt doch eher sich zurückhalten und das auch nie gelernt haben, so richtig auf den Tisch zu hauen. Da bin ich froh, ich bin auch keine typische auf den Tischhauerin, aber ich hatte oder habe noch immer eine sehr, sehr starke Mutter, die bei uns die Hosen anhatte und die auch das Geschäft geführt hat, meine Eltern, und die immer gesagt hat, wir Mädels sind besser als die Männer. Also die hat immer diesen Tenor uns vorgelebt. Aber leider ist es halt nach wie vor bei ganz vielen nicht der Fall. Und deshalb tun sich Frauen da halt schwerer. Dazu kommt, dass gerade in Führungspositionen die Seilschaften ja doch immer noch auch männlich sind in der Regel. Also ich habe Zeiten erlebt und ich denke mal, ich bin niemand, der unsichtbar war und sich auch nicht unsichtbar gefühlt hat, aber ich habe Zeiten erlebt in rein männlichen Management-Teams, wo ich schwer gekämpft habe. Ich habe mich durchgebissen, aber im wahrsten Sinn des Wortes gebissen. Ja. Also von daher ist es natürlich das Altersthema, glaube ich, das haben wir unabhängig, ob Männlein oder Frau. Also praktisch dieses fähig und 50, aber leider nicht das richtige Alter. Die Sichtbarkeit, das Lautwerden ist sicherlich eher ein weibliches Thema, ja.
Also mir fallen ein paar Dinge dazu ein und gleich ein Widerspruch. Ihr Frauen seid nicht besser als wir Männer. Und wir
Nein,
Männer
das hat
sind
die
nicht
Mutter
besser als ihr.
gesagt.
Und wir
Nein, das
Frauen
hat die Mutter so gesagt.
passt.
Das war, ne?
Also meine Botschaft ist, jede und jeder von uns hat Qualitäten. Jede und jeder von uns kann manches besser als die anderen.
Ja.
Aber in Summe würde ich das absolut gleich sehen. Männer und
Absolut.
Frauen, über alles drüber gesehen, sind gleich. Und das ist meine zutiefst echte Überzeugung.
Ja,
Aber
definitiv.
alles an seinem Platz. Auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, Frauen in der männerdominierten Welt tun sich schwerer, auch deswegen, weil sie so sozialisiert worden sind. Auf der anderen Seite, ich muss ja nicht so bleiben. Ich kann mich
Genau.
fortbilden, ich kann was tun dafür. Also wir sind wieder beim Tun.
Genau.
Und alles andere ist Opfer. Wenn ich sage, ich bin so sozialisiert, ich kann leider nicht anders, sage ich, sorry, du kannst anders, wenn du willst.
Genau.
Bilde dich fort, mach etwas, hole dein Selbstbewusstsein, was auch immer, ganz wichtig, das Selbstbewusstsein natürlich. Aber das ist schulbar. All das Ding ist lernbar. Aber ich muss es nur angehen, wenn du nur auf der Couch liegst und sagst, ich bin so arm, es funktioniert alles nicht, dann wirst du nichts zustande bringen. Zu
Punkt.
den Männern, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich. Aber es schien mir das Thema von Frauen deswegen auch ein Buch wert, weil ich gelernt habe, in meinem Umfeld zumindest und in der Recherche, Frauen haben es noch schwerer als Männer. Aus verschiedenen Gründen. Und vor allem, weil Frauen sehr oft durch Care-Arbeit einfach lange weg sind. Das haben
Das
Männer
stimmt.
nicht. Und wenn eine Frau dann 20 Jahre lang nicht in ihrem Beruf gearbeitet hat, ist der Wiedereinstieg, das Returnship, um so vieles schwerer als bei einem Mann. Und deswegen habe ich also dieses Thema geholt.
Ja, absolut fairer Punkt. Das ist sicher definitiv so. Okay, so, jetzt hören uns aber nicht nur Frauen zu, sondern auch Männer. Und das möchte ich meine Abschlussfrage geschlechtsneutral stellen. Was würdest du, lieber Richard, denn jemandem empfehlen, jetzt pass auf, der diese Zuversicht so noch nicht so leben kann wie du, sondern, wie du es immer gelebt hast, offensichtlich, sondern der in der Situation ist, dass er so zwischen zwei Jobs hängt oder vielleicht aus dem Alten schon raus ist und vielleicht sogar in der wirklich blöden Situation ist, ich habe gerade in den letzten Tagen mit einigen Menschen zu tun gehabt, wo es so ist. Ü50, seit einiger Zeit raus aus dem Job, also auf jeden Fall mehrere Monate. Allmählich wächst die Angst, oh Gott, kriege ich überhaupt wieder einen Job? Meine Lücke im Lebenslauf wird immer größer. Das ist für mich gar kein Thema, das brauchen wir jetzt gar nicht thematisieren, finde ich. Das ist nämlich nicht mehr schlimm. Aber ich kriege keine Einladungen oder ich kriege nicht mal Absagen auf meine Bewerbungen. Auch da kann man Dinge tun, weil oft ist einfach die Strategie nicht die richtige. Auch darauf möchte ich nicht hinaus. Ich möchte hinaus auf die Angst, auf diese maßlose Angst. Und Sie überlegen sich dann auch zum Beispiel, vielleicht könnte ja auch eine Selbstständigkeit was sein. Nicht als Notlösung, sondern weil es vielleicht tatsächlich meine Erwartungen besser erfüllen würde, die ich an eine Arbeit habe. Aber um Gottes Willen, das wird ja alles noch viel gefährlicher und das ist ja noch ein größeres Risiko. Und du hast es vorher so schön gesagt, ja, man kann ja dann auch wieder was ändern, ja, aber diese Menschen sind wirklich oft in der Situation von panischer Angst und Festklammern an dem Alten, was aber ja schon gar nicht mehr da ist. Und eben kein bisschen so, ja, jetzt probiere ich es mal und man kann es ja dann auch wieder ändern, weil die sagen, wenn ich jetzt das Falsche probiere, dann kann ich es vielleicht nie mehr wieder ändern. Und das ist echt ein Riesendilemma. Hast du, ja, aus deiner Perspektive einen Tipp für solche Menschen?
Also mir fallen ein paar Dinge dazu ein. Ich bin ja auch immer wieder mal Mentor. Das heißt, es kommen zu mir Leute, Jüngere und auch Ältere, die sagen, ich bin in einer schwierigen Situation. Was halten Sie davon? Können Sie mir die richtigen Fragen stellen? Nicht, vielleicht nicht die richtigen Antworten geben. Und ich habe so zwei Dinge, die ich mal abwechselnd und mal zugleich verwende. Das eine ist, ich bin Techniker. Ich schreibe Listen. Für mich ist das Niederschreiben und auch das Ansehen einer Liste ein vollkommen natürlicher Prozess. Und dann sage ich den Leuten, mach drei Listen. Und die eine Liste heißt, was würde ich super gerne tun? Oder was kann ich besonders gut und würde gerne tun? Die zweite Liste ist, was will ich absolut nicht tun? Und die dritte Liste ist, was hindert mich daran, Ersteres zu tun? Und mach diese Listen, sagen wir, 3 Monate lang. Nicht heute, nicht morgen, sondern sagen wir, einen Tag in der Woche, 2 Tage in der Woche, am Mittwoch um 17 Uhr setze ich mich hin und arbeite eine halbe Stunde nur an dieser Liste. Jeden Mittwoch. Stell dir den Wecker. Und du wirst merken, dass über diese 2, 3, 4 Wochen oder wie lange das dauert, deine Liste sich bewegt. Kommt was dazu, kommt was weg, wieder neue Einflüsse etc. Und dann sagst du dir, am Mittwoch, den 7. Juni um 17 Uhr treffe ich die Entscheidung. Weil dann weiß ich's. Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, es ist Work in Progress. Ich habe keine impulsive Entscheidung daraus, sondern ich streiche durch, kommt wieder was Neues dazu. Aha, dann hole ich das wieder raus, weil das war ja schon toll. Also das ist wirklich so, dass du reinigst den Gedanken durch. Von allem. Und das nächste ist, du triffst eine Entscheidung. Und hältst dich daran. Das heißt, du hast ein Gerüst. Das ist der erste Tipp, den ich habe. Und der zweite Tipp ist, wenn Leute zu mir kommen und erzählen, ich habe 157 Bewerbungen geschrieben und habe 157 Absagen gekriegt, sage ich, sorry, bist du noch ganz bei Trost? Wenn du 156 Bewerbungen geschrieben hast in einer Art und Weise, kommst du nicht dann drauf, dass du keine 157. Mal schreibst, weil es kann nicht gehen, immer wieder das Gleiche zu machen. Mach was anderes. Und dann kommt die Frage, ja, warum? Was soll ich anders machen? Sag ich, ich gebe dir einen Tipp. Übrigens, das habe ich dir eine Erfolgschance von 10, von 9 von 10. Wenn du den Job suchst und weißt, wo du arbeiten willst, egal in welchem Alter, dann such dir eine Firma, wo du arbeiten willst und lerne alles über diese Firma. Alles, was du kriegst. Dann nimmst du ein Buch in die Hand und gehst zum jeweiligen, entweder Personalchef, CEO oder wo auch immer, gehst dorthin, unangemeldet und kommst ins Vorzimmer. Dort sitzt dann in der Regel der Vorzimmerdrachen, meistens weiblich, weil die müssen ja die CEOs irgendwie abschirmen. Und die sagen dann, Herr Huber, haben Sie einen, oh, nett, dass Sie da sind, haben Sie einen Termin? Nein, nein, ich habe keinen Termin, aber ich habe Zeit. Und setz dich hin und hast dein Handy weg, bitte. Das darf nie läuten. Das Handy hast du ausgeschaltet, womöglich zu Hause gelassen, und setz dich mit deinem Buch dorthin, ins Vorzimmer. Die können dich nicht verjagen. Das tun sie auch nicht. Und irgendwann einmal kommt der Chef heraus, weil der muss aufs Klo. Dann geht der da vorbei. Und du hast die richtige Kleidung, du hast ein Buch in der Hand, ganz wichtig. Du hast dein Portfolio und gibst es nicht ab, aber du hast es dabei. Und dann sagst du, Herr Chefe, nett, dass ich da bin, haben Sie 3 Minuten für mich? 50% Chance, dass der Chef sagt, ja, wenn Sie schon da sind, kommen Sie rein. 50% sagt er, nein, aber Sie können einen Termin machen. Und du kriegst einen Termin, den du sonst nie kriegst. Und dann hast du 3 Minuten Zeit, den zu überzeugen. Und dann weißt du alles über die Firma, weißt, warum du dort arbeiten willst. Und in 3 Minuten hast du eine Art von Elevator-Pitch, den du gut vorbereitet hast. Du hast die richtige Kleidung, dein Telefon läutet nicht, du schaust dich fürs Handy, lauter solche Dinge. Und dein Vis-à-vis weiß, du bist hochinteressiert an dem Job. Und selbst wenn er jetzt keinen Job hätte, das nächste Mal, wenn ein Job vakant wird, sagt er, die Person habe ich gesehen, die hat mir gefallen, die hat richtig gerochen, die hat richtig ausgeschaut, die war richtig vorbereitet, die will ich haben. 9 von 10.
Sehr guter Tipp. Vorausgehend ist, und das ist vielen ganz schwierig, erstmal zu wissen, wo sie eigentlich gut hinpassen, was sie wollen, wo sie
Liste.
halt wirklich den Mehrwert bringen. Das ist richtig, richtig schwer. Und das ist immer wieder wichtig, dass man sich das vorher klar macht.
Daher die
Aber
Liste.
sonst eine richtig, richtig gute Strategie.
Es menschelt. Weißt du, das, was wir alle heute in dieser digitalen Welt komplett vergessen. Wir sind Menschen. Und genauso wie, solange ich meine Firma hatte, wenn eine Frau kam als Vertreterin, die hatte eine viel größere Chance gehabt, als ein Mann mir was zu verkaufen. Weil ich eine Beißhemmung habe als Mann. Also wenn du da richtig kommst und dich präsentierst und gut vorbereitet bist, sagst, super, das war nett, das Gespräch, und dann verkaufe ich halt irgendwelche Pinseln oder Farben, die ich ohne das nicht mehr brauche. Vielleicht, ist egal. Aber wir sind Menschen, das heißt, wir müssen auch diesen menschlichen Kontakt und den menschlichen Teil wieder in den Vordergrund rücken. Wir sind keine digitale Wesen. Vergiss die digitale Welt als das super, super, super als die Lösung. Wir sind Menschen und wollen wahrgenommen werden, und wir wollen auch den anderen sehen und hören und riechen.
Wunderbar. Wer, lieber Richard, darf, soll sich an dich wenden? Also jemand, der einen Vortrag über Oldtimer braucht, auf jeden Fall. So
Ja,
viel kann ich schon mal
das ist so
sagen.
ein bisschen eine Reminiszenz an die Vergangenheit, die viel Spaß macht, natürlich. Also, ja, ich bin, weißt du, das Schöne ist, ich muss das alles nicht mehr machen.
Ja.
Ich darf es tun. Und dieses Dürfen ist die allergrößte Qualität, die ich habe in meinem Leben. Danke, lieber Gott, dass ich das alles darf. Also, jede und jeder, die ich vielleicht angesprochen habe, die mir eine Frage stellen wollen oder sagen, du, kannst du mir einen Tipp geben, oder gib mir 5 Minuten dein Ohr. Selbstverständlich. Klar. Alle Firmen, die Vorträge brauchen, wo ich sage, lasst uns nicht, ich weiß nicht, das nächste Verkaufsgespräch machen und das nächste Verkaufstraining. Und lasst uns wie beim Saint-Exupéry, beim kleinen Prinzen sagen, nicht lehre die Leute, ein Schiff zu bauen, sondern lehre sie die Sehnsucht. Und das ist bei mir das Thema Zuversicht. Das Glas ist immer halb voll bei mir. Es ist sogar viertelvoll. Also wir haben die Möglichkeit, uns positiv nach vorne zu entwickeln. Und das ist mir ein Anliegen in allem. Also wenn Unternehmen da sind, wo ich mich präsentieren, naja, wo ich die Idee präsentieren kann und den Leuten vielleicht ein bisschen Mut einimpfen kann, bitte gerne. Ich bin auch bei verschiedenen Organisationen, ich bin bei weiß Gott wo, also ich bin relativ gut gebucht. Ich habe nicht immer Zeit, aber ich nehme mir sehr gerne Zeit.
Sehr, sehr schön. Wir verlinken deine Website in den Shownotes. Wir verlinken dein LinkedIn-Profil in den Shownotes, sodass dich jeder da auch ganz leicht finden kann. Und ja, ansonsten bin ich sehr glücklich, dass du hier warst, dass wir jetzt doch ein ziemlich ausgedehntes Gespräch geführt haben. Wollte man gar nicht so arg ausdehnen, gell? Aber wenn es dann halt so interessant ist, freue mich sehr, dass du da warst, dass du ja vielfältige Einblicke und Weisheiten dagelassen und eingebracht hast. Und ja, sag danke. Und an euch da draußen, an dich da draußen, der du jetzt gerade zugehört hast oder zuschaust, natürlich auch vielen Dank, dass du dabei warst, dass du reingehört hast. Und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Liebe Sabine, auch ich habe natürlich noch ein Abschiedswort an dich zu richten, bitte. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die so lange ausgehalten haben. Sabine, ich wünsche dir alles, alles Gute für dein wichtiges Wirken, für dein wichtiges Tun. Und es war nicht das letzte Mal, dass wir zwei miteinander gesprochen haben. Vielen Dank.
Was war das für ein tolles Gespräch, oder? Da war ganz schön ordentlich viel was drin. So, also, du weißt jetzt, an wen du dich zu wenden hast, wenn du einen Vortrag brauchst über Oldtimer oder über Mut und über Zuversicht. Wende dich gerne an den lieben Richard Kahn. Und der Richard hatte ja jetzt zum Schluss auch noch mal einen richtig genialen Tipp oder sagen wir so eine Anleitung dafür gegeben, wie du dir deinen nächsten Job angelst. Wenn du jetzt sagst, ja, ganz so weit bin ich noch nicht, ich brauche noch ein bisschen Klarheit und ich brauche noch eine Positionierung und ich muss auch erstmal noch rausfinden, wo ich eigentlich genau hinpasse und wo ich genau hin möchte und bin da insgesamt noch sehr unentschlossen und auch sehr im Zweifel vielleicht. Wenn das deine Situation ist, dann sage ich an der Stelle, du weißt, wo du mich findest. In den Shownotes findest du immer mein Kalenderlink, wo du dir einen kostenlosen Termin buchen kannst. Und dann schauen wir einfach mal, wo du auf der Reise stehst und was ich dir da empfehlen kann. Ich freue mich, wenn du dich meldest.